Mikrosyname ist eine kleine Kraft. Kraft, Kraft, Kraft,
Kraft. Es ist wieder soweit. Hallo und herzlich willkommen zur Sendung Mikrosynamis. Ich bin der Alexander. Die Sendereihe Mikrosynamis ist ein Radioformat, in dem ich mich in meiner Arbeit schwerpunktmäßig drei Themenbereichen widme. Zum einen geht es hier um christliche Mission und Evangelisation. Hierzu treffe ich immer wieder Menschen, die sich in dem Dienst für den Herrn als Evangelisten oder Missionare betätigen. Du kannst dabei ihre Arbeitsweise ein wenig kennenlernen, du erfährst auch etwas über die Länder und Kulturen, in denen die christlichen Missionare leben und wie sie den Menschen dadurch dienen. Man kann sich nämlich teilweise gar nicht vorstellen, in welchen schwierigen und lebensfeindlichen Verhältnissen manche Volksgruppen leben. Diese Missionare bringen den Menschen das Licht, denn sie befreien die Menschen durch das Evangelium von Jesus Christus von der Angst vor Geistern und Dämonen in der Dunkelheit. Die Missionare retten Leben, denn sie bringen Medikamente und Wissen über Hygiene zu den Völkern, denen das alles fehlt. Missionare geben den verschiedenen Völkern eine Schriftsprache, denn sie leben unter den indigenen Völkern. Sie lernen ihre Sprache und übersetzen christliche Literatur in genau diese Sprache dieser Menschen. Die Missionare und alle ihre Helferinnen und Helfer bringen somit Licht, Leben, das Wort und Hoffnung zu den Menschen, denen sie hingebungsvoll dienen. Und die größten Menschen sind doch all jene, die anderen Hoffnung geben können. Ich bin dankbar, dass ich von der Arbeit dieser Missionare und ihrer Ehefrauen an der Missionsfront und von der Arbeit ihrer Unterstützer an der zweiten Front in der Mission im Radio berichten darf. Mikrosynamis ist ein Sprachrohr für diese Menschen. Es ist eine Möglichkeit für sie, in Gebetsanliegen und sonstige Anliegen an die Hörerinnen und Hörer weiterzugeben und auch von der Größe und Allmacht unseres Herrn Jesus Christus und von seinem Wirken unter den Menschengruppen zu berichten. Der nächste Schwerpunkt meiner Radioarbeit ist der Bereich christliche Lebenshilfe. Auch hier gibt es immer mal wieder ein Interview oder einen Beitrag. Das ergibt sich teilweise aus der Praxis oder aber auch, weil ich die Geschichte eines Menschen bewegend finde und weil ich möchte, dass gewisse Themen auch im christlichen Radio thematisiert werden. Da erzählt zum Beispiel jemand aus seinem Leben und gibt ein Glaubenszeugnis weiter. Oder ich widme mich einem speziellen Thema, wie etwa dem Leid, dem Umgang mit Krankheit oder auch Enttäuschungen und Krisen im Glaubensleben. Auch hier gebe ich meine Meinung und teilweise eigene Erfahrungen und Erlebnisse weiter. Oder ich bin kreativ und gestalte klingend inspirierende Beiträge für dich. Mein Gebet ist regelmäßig auch, dass ich die richtigen und förderlichen Themen fürs Radio aussuche. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und ich bete auch, dass Gottes guter und heiliger Geist mich leitet, gemäß dem Wort aus dem Jakobusbrief, wem da Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gibt. Und schließlich kommt immer mal wieder der dritte Themenbereich. Der ist zugegebenermaßen in den letzten Monaten etwas ins Hintertreffen geraten. Es ist der Themenblock jüdisches Leben. Ich komme im Moment kaum an Interviewpartner heran, die mir zu diesem Themenbereich etwas erzählen könnten. Aber sobald es eben möglich ist, werde ich dir eine Sendung zu jüdischem Leben präsentieren. Ist vielleicht einfach auch ein Gebetsanliegen, generell auch der Audiodienst als solches. Aber es ist ja auch ganz gut so, wie es gegenwärtig ist. Ich bin dankbar. Und dem gefühlten Zustand der Unvollkommenheit kann man doch auch noch etwas abgewinnen, gemäß dem Sprichwort. Wenn du singen könntest, Schmetterling, hätten sie dich längst in einen Käfig getan. Und dankbar bin ich allen, die diesen Audiodienst ermöglichen. Leute, die Audioaufnahmen machen und sich als Sprecherin oder Sprecher betätigen, helfen mir dabei, diese Sendungen zu gestalten. Mein Kollege Willi Rhein, der Gründer von DWG Radio, sorgt dafür, dass die Sendungen zur richtigen Zeit in der Playliste und im Programm von DWG Radio laufen. Weitere DWGler sorgen dafür, dass der ganze Radiobetrieb mit den einzelnen DWG-Kanälen reibungslos läuft. Danke euch. Danke allen Beterinnen und Betern, allen Leuten, die Grüße und Ermutigungen weitergeben oder einfach auch mal ein Lächeln. Ich sag's immer wieder, ich habe die besten Hörer der Welt. Danke euch da draußen. Es folgt nun ein kurzes Essay von Egmont Bröll zu einem sehr menschlichen Organ, der Zunge nämlich. Es geht um Worte, die wir sprechen und es geht um die Wirkung, die diese Worte beim Empfänger auslösen können.
Aktuell, informativ und persönlich. Egmont Bröll schreibt jede Woche aktuell im Internet und veröffentlicht diese Kolumne als Worte zum Sonntag in mehreren Zeitungen mit einer Gesamtauflage von rund 1,5 Millionen Exemplaren. Zunge. Der Volksmund gibt einen praktischen Tipp. Schalte den Kopf ein, bevor du den Mund aufmachst. Das ist kurz, kräftig und verständlich. Wir leben in einer Zeit der Wortfluten. Fast überall wird geschwafelt und geplappert. Wer weiß am Abend noch, was er tagsüber mit wem alles gesprochen hat? Was haben wir versprochen? Das heißt, was haben wir anderen fest zugesagt? Wo haben wir uns versprochen? Das heißt, wem haben wir dummes Zeug erzählt? Die Bibel enthält eine Menge guter Sprüche. Wo viel Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Des gerechten Zunge ist kostbares Silber, aber der gottlosen Verstand ist wie nichts. Sprüche Kapitel 10, Vers 19 und 20. Unsere Zunge steht für unsere Sprache, für alles, was wir äußern und so von uns geben. Manchmal haben wir etwas auf der Zunge, aber es kommt nicht über die Lippen. Man kann mit gespaltener Zunge sprechen und anderen so nach dem Munde reden, dass die Wahrheit verdreht wird. Mit wenigen Sätzen können wir sündigen. Mit Worten kann man einen anderen erschlagen. Die Bibel hält uns das vor Augen. Und ein Briefschreiber namens Jakobus warnt: So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Jakobus Kapitel 3, Vers 5. Und dennoch, Worte können Wunder wirken. Ein gutes Wort zur rechten Zeit kann trösten. Ein freundlicher Gruß kann finstere Gesichter erhellen. Eine herzliche Liebeserklärung ist noch immer das höchste der Gefühle. Gesegnete Zeit, Egmund Brill.
Eine herzliche Liebeserklärung ist immer noch das höchste der Gefühle. Das war ein Text von Egmund Brill über die Zunge, über unsere Worte und über die Wirkung, die es beim Empfänger, bei dem Hörenden auslöst. Weiter geht es mit einem biblischen Impuls zum Thema Christi Himmelfahrt von und mit Peter Heinrich. Neu und exklusiv bei DWG Radio.
Schön, so ein zusätzlicher freier Tag in der Woche, zumindest für die meisten von uns. Christi Himmelfahrt. Inzwischen vielleicht eher bekannt unter der Bezeichnung Vatertag. Zumindest die ursprüngliche Bezeichnung Christi Himmelfahrt macht klar, dass dieser Tag etwas mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes, zu tun hat. Genauer gesagt, mit Gottes großer weltweiter Rettungsaktion. Sie begann mit Weihnachten. Da wurde Jesus Christus von Gott dem Vater in die Welt gesandt, um die Menschen von ihrem Weg in die ewige Sinnlosigkeit der Verlorenheit zurück in die Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer zu rufen. Karfreitag, da nahm Jesus Christus die Rebellion der Menschen gegen Gott und alle ihre Verirrungen und Wirrungen auf sich und starb stellvertretend am Kreuz auf Golgatha. Ostern, da holte Gott der Vater seinen Sohn aus dem Tode heraus und bestätigte so auf ewig das größte Rettungswerk der Menschheitsgeschichte mit der leibhaftigen Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und Himmelfahrt. Gott, der Vater, holt seinen gekreuzigten und auferstandenen Sohn zurück in seine verborgene Herrlichkeit. 40 Tage nach seiner Auferstehung, während dieser Zeit wurde Jesus von vielen Zeugen gesehen, versammelte er seine Jünger auf dem Ölberg und gab ihnen den Auftrag, seine Zeugen zu sein und seine frohe Botschaft von der Liebe Gottes zu den Menschen zu bringen. Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, hatte sich ganz klein gemacht, wurde Mensch und als Mensch ein Diener. Als Ausdruck der Liebe des heiligen und barmherzigen Gottes hat er die Strafe auf sich genommen, die eigentlich wir verdient hätten. Darum starb er am Kreuz, für sie und für mich. In seiner Auferstehung hat er den Tod besiegt. Und nun wurde der Auferstandene vor den Augen der Jünger durch eine Wolke fortgenommen. Ein altes Glaubensbekenntnis der Christen formuliert: aufgefahren in den Himmel. Die Himmelfahrt bildet damit den äußeren Abschluss des unmittelbaren Wirkens Jesu auf der Erde. Hat er sich damit sozusagen ins Blaue hinein verabschiedet? Mitnichten. Das Glaubensbekenntnis fährt fort: er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Der Sohn hat den Weg zum himmlischen Vater für uns alle frei gemacht. Wir dürfen zu ihm kommen, mit unserer Rebellion gegen Gott, unserer Not und Schuld, unserer Angst und Verzweiflung. Tun Sie es doch einfach. Rufen Sie den Namen des Herrn Jesus Christus im Gebet an, denn wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. So kann Christi Himmelfahrt auch für Sie zu einem wirklichen Vatertag werden. Peter Heinrich, Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde Ida Oberstein.
Mikros den Namens, eine kleine Kraft. Kraft, Kraft,
Kraft. Heute habe ich auch einen Buchtipp dabei. Es geht um ein Buch, das jeden Leser sowohl ermutigt als auch herausfordert.
Sophie Muller. Gottes Stimme erschüttert die Wildnis. Was veranlasst eine junge Frau, die in New York moderne Kunst studiert und mehrere Jahre als Werbegrafikerin gearbeitet hat, allein in den Urwald zu gehen, um im kolumbianisch-brasilianischen Grenzgebiet Einheimische mit der besten Botschaft der Welt zu erreichen, dem Evangelium von Jesus Christus? Was gibt ihr die Kraft, angesichts des mörderischen Klimas, des Widerstandes der Schamanen, der Rücksichtslosigkeit der Kautschukbosse, der brutalen Gewalt der Guerillakämpfer und der Behinderungen durch staatliche Stellen jahrzehntelang standzuhalten? Sophie Mullers Leben von 1910 bis 1995 ist ein eindrucksvolles Beispiel für eine vorbehaltlose Hingabe an den Herrn. Durch ihren aufopferungsvollen Einsatz konnte Gott fernab der Zivilisation geistlich Erstaunliches bewirken. Gab es unter den betreffenden Stämmen zuvor niemanden, der den Retter Jesus Christus kannte, hat sich dies in all den Jahren ihres Dienstes grundlegend geändert. Das von ihr in mehrere Stammessprachen übersetzte Neue Testament war der Schlüssel dazu. Heute bestehen dort etwa 200 Gemeinden und das Evangelium hat in dieser Region auch zu bemerkenswerten Veränderungen im praktischen Leben der Einheimischen geführt.
Die Autobiografie von Sophie Muller ist im CLV Verlag erschienen. CLV ist eine Abkürzung und bedeutet christliche Literaturverbreitung in Bielefeld. Der Titel des Buches ist Sophie Muller, Gottes Stimme erschüttert die Wildnis. Das Buch ist ein Hardcover, es hat 224 Seiten. Sophie Mullers Autobiografie ist ein beeindruckendes Zeugnis einer ganz an Jesus Christus hingegebenen Missionarin. Was diese eine Frau im südamerikanischen Urwald bewegt hat, ist sehr bemerkenswert und es macht Mut, sich ebenso auf das Abenteuer der Nachfolge Jesu Christi einzulassen. Sophie Muller lebte von 1910 bis 1995. Das Missionswerk New Tribes Mission, in dessen Auftrag sie viele Jahre gearbeitet hat, ist vor kurzem offiziell in Ethnos 360 umbenannt worden. Ethnos 360 hat aktuell ein Anliegen. Weltweit gibt es rund 10.000 Volksgruppen. Davon sind mehr als 4.000 Volksgruppen mit dem Wort Gottes und dem Evangelium unerreicht. Zusammen mit der christlichen Gemeinde möchte Ethnos 360 Mitarbeiter zu den Volksgruppen senden, die das Evangelium bisher noch nicht hören konnten, damit zur Ehre Gottes eine reifende christliche Gemeinde für jede Volksgruppe entstehen kann. Die Bilanz des Missionswerkes Ethnos 360: 94 übersetzte Neue Testamente, 126 Neue Testamente befinden sich im Übersetzungsprozess. Aber über 1600 Sprachen sind immer noch ohne einen einzigen Bibelvers. Ein Zitat aus Lateinamerika dazu: Die Bibel auf Spanisch lesen war für uns wie Suppe mit der Gabel essen. Jetzt, wo wir das Neue Testament in unserer Quechua-Sprache haben, kann es unsere Seele ernähren. Kein Volk dieser Welt ist unerreichbar. Glaubst du das? Hier geht es weiter mit Daniela Tauberschmidt. Sie hat ein neues Lied geschrieben. Daniela erklärt uns auch gleich, wie sie zum Text des Songs gekommen ist und was genau ihre Inspiration war, was sie dazu bewegt hat, dieses Lied zu schreiben. Das Lied heißt Ebenbild und es ist heute wieder Premiere. Die Single Ebenbild wurde noch nicht veröffentlicht. Daniela arbeitet an ihrem Studioalbum und sie ist ganz fleißig am Dichten und Melodien erfinden. Dieses Album soll auch evangelistisch eingesetzt werden, sprich, es soll Menschen zum Nachdenken anregen über Gott und über Jesus Christus. Deshalb wird es unter anderem auch ganz klassisch eine CD geben, die man an Freunde, Bekannte und Verwandte verschenken kann.
Dieses Lied ist entstanden zusammen mit einem anderen Lied. Als ich über das menschliche Herz so nachgedacht habe, und ich vieles erlebt habe in der Zeit. Ich arbeite als Erzieherin und habe viel mit Menschen zu tun und erlebe auch immer wieder die heftigsten Familiengeschichten und Fälle mit. Und in diesem Fall, da war es eine Familie, wo der Mann die Frau verlassen hat. Und das hätte wirklich keiner gedacht. Es war eigentlich die Bilderbuchfamilie schlechthin und wir waren alle ziemlich geschockt und verwirrt. Und mir wurde irgendwie klar, dass in uns Menschen einfach beides steckt. Einerseits steckt in uns allen so viel Wunderbares und Schönes und wir haben so viel großartige Gaben und jeder hat einen genialen Charakter. Aber andererseits steckt in jedem von uns Sünde. Und die Sünde will man oft nicht wahrhaben und sie ist oft so versteckt. Es gibt Menschen, die sehen einfach perfekt aus nach außen, aber es hat jeder seine dunklen Seiten und seine dunklen Ecken. Bei manchen sieht man sie sofort und bei manchen eben nicht. Und bei manchen ist man schockiert, weil man nicht damit gerechnet hätte. Und dafür stecken wir andere sofort in die Schublade der schlechten Menschen. Aber Fakt ist einfach, dass wir alle dunkle Ecken haben, wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind. Und mir wurde einfach bewusst, wie Jesus uns sieht. Er sieht beides. Er sieht die perfekte Schöpfung in uns, zu der er einfach nur sagt, hey, sie ist sehr gut. Aber er sieht auch die Fehler und die Sünden in unserem Leben. Und er möchte uns zurück in sein Ebenbild verändern. Und ich glaube, das Ziel ist es, wirklich eins mit ihm zu werden. Wir wurden dafür geschaffen, um mit ihm eins zu sein. Und wir wurden geschaffen, um so zu sein wie er. Und deshalb brauchen wir uns weder zu verteufeln, noch brauchen wir die Sünde irgendwie ignorieren oder kleinreden. Weil Sünde ist ein Fakt und Sünde ist da. Aber Rettung ist auch da. Er möchte uns wieder zurück in sein Ebenbild bringen. Und das Schönste ist einfach, diese Beziehung mit ihnen zu leben, dass ich immer wieder erlebe, wie er mich mit meinen Fehlern erstmal bedingungslos annimmt und sie dann auch verändert. Aber eben nicht mit Krampf und mit Druck, mit Regeln, sondern mit seiner unendlichen Liebe, mit so viel Humor und natürlich auch mal mit Grenzen und Konsequenzen. Aber letzten Endes ist es kein Zeigefingergott und das dachte ich so lange Zeit in meinem Leben. Aber das ist nicht so, sondern es ist ein Gott, der mit der befreienden Wahrheit kommt. Und er hat die perfekte Kombination an Wahrheit und Liebe. Er spricht uns unsere Fehler zu, aber er sagt gleichzeitig, hey, du bist so wunderbar gemacht und ich sehe so viel Tolles in dir. Ich habe so viel Schönes in dich hineingelegt. Das möchte ich wieder ausgraben. Das möchte ich wieder in dir sehen. Und dazu habe ich dich geschaffen. Komm doch zum Kreuz von meinem Sohn. Finde Vergebung und werde eins mit mir. Und das Tolle ist, dass Gott wirklich jedem auf seine Weise begegnet. Er begegnet dem drogenabhängigen Junkie auf eine völlig andere Weise wie dem stillen, traumatisierten Mädchen, das sexuell missbraucht wurde. Er begegnet dem freiheitsliebenden, rebellischen Typen völlig anders als dem braven und angepassten Charakter. Er begegnet wirklich jedem von uns auf seine Weise. Und jeder wird von ihm gefunden, wenn er sich finden lassen will. Und wir werden zurück in sein Ebenbild verändert. Und das zu erleben und von Menschen mitzubekommen, ist ein Wunder. Und als ich erkannt habe, dass Gott mich in keine Form presst, sondern nur an sein Herz, war ich so fasziniert, dass dieses Lied entstanden ist. Ja, wir sind von Sünde durchtränkt, aber bekommen trotzdem neues Leben geschenkt. Und sein Glanz scheint wieder durch uns. Er will nicht nur einen Hauch von sich hineinlegen. Es geht ihm gar nicht um irgendwelche Regeln oder Traditionen, sondern es geht ihm um diese enge, tiefe Beziehung zu ihm. Und durch diese tiefe Beziehung werden wir automatisch uns verändern. Und es gibt nichts Schöneres, als diese tiefe Beziehung mit Gott auch zu leben. Und ich wünsche uns allen, dass wir uns weder verteufeln, noch unsere Sünde wegleugnen. Sondern dass wir sie einfach aufrichtig zu Jesus bringen und dass wir wieder zu dem Menschen werden, den er immer in uns gesehen hat. Dass wir einfach zurückkommen zu seinem Vaterherz, in sein Ebenbild.
Das war Daniela Tauberschmidt mit ihrem neuen Lied Ebenbild. Das war eine Premiere. Das Lied wurde heute bei DWG Radio zum ersten Mal überhaupt im Radio gesendet. Dankeschön an Daniela Tauberschmidt und Gottes Segen bei der Produktion des Albums. Jesus Christus gibt seinen Nachfolgern einen Auftrag. Geht hin und lehret. Und er hat ihnen dazu die beiden einzig notwendigen Dinge gegeben. Das Wort und den Heiligen Geist. Heute geht es um das Wort. Es geht um einen Bibelteil. Ich habe mich mit Achim Henel getroffen. Er arbeitet gemeinsam mit Thomas Jettel und Herbert Janssen an einem Buchprojekt. Um welches Projekt es sich genau handelt, erfährst du im folgenden Interview.
Mikrosynamis, eine kleine Kraft. Kraft, Kraft, Kraft,
Kraft. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zum aktuellen Interview, dieses Mal mit Achim Henel. Grüß dich, Achim.
Alex, ich grüße dich.
Achim Henel ist seines Zeichens Theologe und Dozent Und er betätigt sich auch als Lektor für die Buchveröffentlichungen von Herbert Janssen. Meine erste Frage an dich, Achim: Wo hast du eigentlich Herbert Janssen kennengelernt?
Ich habe Herrn Professor Janssen kennengelernt an der, wie sie heute heißt, an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule in Basel, die seinerzeit FETA geheißen hat, Freie Evangelisch-Theologische Akademie. Da war ich 1980 im Herbst mal, da war ich noch Gymnasiast, für einige Tage als Gasthörer, um mich zu informieren, ob die Schule für mich interessant sein kann, um dort zu studieren. Und ich habe dann ungefähr ein Jahr später dort mit dem Theologiestudium begonnen. Aber in der Zeit, die ich als Gasthörer dort war, war Professor Janssen dort und ich habe an mehreren Tagen seine Vorlesungen gehört, die mich, muss ich sagen, sehr angesprochen haben.
Herbert Janssen hat ja dann nach Deutschland gewechselt, nach Gießen. Wie war die Reaktion der Studenten auf diesen Wechsel?
Also als ich in Basel ankam, habe ich, wie immer wieder schon mal das genannt habe, eine regelrechte Trauerwelle unter den Studenten mitbekommen. Und ich fand das auch sehr schade, weil ich mich schon darauf gefreut hatte, wenn ich dort in Basel anfing zu studieren, auch bei diesem Professor Vorlesung zu haben. Und habe dann in den ersten Tagen, die ich dort war, erfahren, dass ausgerechnet dieser Professor nicht mehr da war.
Du bist ja später auch nach Gießen gegangen und hast dort bei Herbert Janssen studiert, unter anderem bei ihm studiert und Vorlesungen gehört. Wie war der Eindruck, so in seinen Vorlesungen zu sitzen und von ihm praktisch dieses Wissen vermittelt zu bekommen?
Also es war einfach interessant, weil er sehr gut erklärt und, wenn ich es mal so sagen darf, dass er sehr nah am Text des Wortes Gottes gewesen ist, also dass er einfach die Texte der Bibel erklärt hat und auch die Zusammenhänge aufgezeigt hat, dass es einfach interessant war, ihm zuzuhören. Und ich habe das öfters erlebt, es war gefühlt so, als wenn er vielleicht wenige Minuten spricht und dann war eine Stunde um, oder es waren zwei Stunden um, und dann sagte er so, wir machen einen Augenblick Pause. Und dann nach der Pause ging es weiter und es war wieder gefühlt vielleicht eine viertelhalbe Stunde, aber dann waren wieder fast zwei Stunden um. Und dann sagte er, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend oder einen schönen Nachmittag. Und wir waren überrascht, dass die Zeit schon vorbei war.
Wie hat sich Herbert Janssen eigentlich auf seine Predigten vorbereitet? Also wenn man jetzt seine Predigten hört, dann hat man ja das Gefühl, er hat irgendwie ein Skript, das er vorbereitet hat und das er teilweise vielleicht auch abliest, weil da wirklich so viel Wissen dahinter steckt. Wie hat er sich eigentlich auf seine Vorträge vorbereitet? Weißt du da was?
Das kann ich nicht genau sagen, weil ich bei seinen Vorbereitungen nicht dabei war. Aber ich weiß nur, dass er von handschriftlichen Notizen oder auf handschriftliche Notizen geschaut hat in seinen Vorträgen und auch vieles freigesprochen hat. Und das Erstaunliche war, dass es trotzdem eine ganz klare Gliederung war. Also sehr strukturiert und es ist gut möglich, bei ihm zu folgen.
Einige Jahre nach deinem Abschluss hast du angefangen, mit deinem ehemaligen Professor zusammenzuarbeiten. Was hast du eigentlich damals konkret gemacht? Wie hat die Zusammenarbeit mit Herbert Janssen ausgeschaut?
Ich habe da also angefangen, dass ich aus Tonbandaufzeichnungen oder Tonaufzeichnungen, die existiert haben, und dann auch in Verbindung mit seinen handschriftlichen Notizen, das in den Computer einzutippen und dann aber nicht, zumindest im Regelfall habe ich nicht den Vortragsstil beibehalten, sondern ich habe das vom Band gehört, aber dann gleich in Schriftdeutsch überarbeitet und dann reingetippt und dann mit den Notizen aus seinen Zetteln ergänzt oder seine handschriftlichen Notizen mit eingearbeitet, wo es sinnvoll erschien. Und das haben wir dann beide mit der Zeit immer wieder überarbeitet, bis daraus dann, oder das soweit war, dass es als Buch in den Druck gehen konnte.
Machst du diesen Job jetzt eigentlich immer noch?
Es war so, dass ich aus persönlichen und beruflichen Gründen diese Arbeit nach einigen Jahren leider nicht mehr fortsetzen konnte. Und dann hat ein von uns gemeinsamer Freund, der auch ein ehemaliger Student von Professor Janssen ist, Thomas Jettel, diese Arbeit übernommen. Und vor einigen Jahren hat er mich dann angefragt, ob ich Interesse hätte, bereit wäre, ihm zu helfen, da wieder mitzuarbeiten. Und seitdem mache ich praktisch als Lektor Korrekturlesungen.
Herbert Janssen lebt ja seit vielen Jahren wieder in Kanada. Wie alt ist er jetzt eigentlich?
Er ist seit 98 Jahre alt und wenn Gott es ihm schenkt, wird er im Herbst 99 Jahre alt werden.
Oh, das ist spannend. Herbert Janssen arbeitet im hohen Alter immer noch an der Herausgabe von Büchern. Du arbeitest wieder mit ihm zusammen. Wie hat sich deine Arbeit im Lauf der Jahre verändert? Was machst du jetzt konkret, also in der Zusammenarbeit mit Herbert Janssen?
Also ich arbeite übrigens jetzt nicht mehr direkt mit Herbert Janssen zusammen, sondern eher indirekt, weil die direkte Zusammenarbeit ist zwischen Thomas Jettel und mir. Aber ich erfahre natürlich von Thomas und auch immer auch von Professor Janssen Informationen, wie es ihm geht oder wenn irgendwelche Hinweise gibt und so. Da tauschen wir uns also schon aus. Und was meine momentane Arbeit ist, das ist, wie ich gerade auch schon sagte, dass ich das, was Thomas jetzt macht, dass er praktisch die Bücher soweit am Computer schreibt, dass ich das alles Korrektur lese. Und da sind mehr oder weniger immer noch mal wieder Änderungen vorzunehmen. Das ist genauso, wenn ich das geschrieben habe damals, mussten andere Korrektur lesen, weil man einfach betriebsblind wird und es sind viele kleine Fehler, die man selbst, auch wenn man noch so genau liest, einfach nicht mehr finden kann.
Was sind so die größten Herausforderungen für dich als Lektor? In welchen Bereichen gibt es die größte Arbeit zu tun?
Das ist eigentlich schwer zu sagen, aber wichtig ist halt auch gerade so auf Feinheiten zu achten. Manchmal ist einfach ein kleiner Grammatikfehler drin, der aber auch ein Tippfehler sein kann. Also, dass man statt M wie Martha, N wie Nordpol schreibt oder umgekehrt. Oder dass einfach mal Satzzeichen fehlen. Manchmal auch Formulierungen, wobei ich dann nicht immer erkennen kann, wodurch die Formulierungen so sind, wie sie sind, aber dass sie dann manchmal schwer verständlich sind. Und ich dann manchmal schauen muss, wie das jetzt aus, was ist jetzt genau gemeint? Und wie muss ich das umformulieren, dass das für den Leser verständlich wird?
Es gibt ja seit einigen Jahren das Neue Testament von Herbert Janssen und ich habe das Neue Testament mit allen Anmerkungen und Fußnoten gelesen und das war ein ziemlicher Segen für mich, muss ich sagen. Und ich frage mich, ob es eines Tages auch das Alte Testament in der Übersetzung von Herbert Janssen gibt. Was kannst du dazu sagen?
Ja, das wird es sogar schon relativ bald geben. Das Alte Testament ist im Wesentlichen fertig. Ich habe etliche alttestamentliche Bücher Korrektur gelesen, aber die Thomas eben auch am Computer erstellt hat. Und es ist derzeit in Arbeit und es laufen Vorbereitungen, dass es gedruckt wird. Also es sieht so aus, dass eventuell Ende dieses Anfang nächsten Jahres, wenn alles gut geht, eine vollständige Bibel mit der Textausgabe von Professor Janssen erscheinen können wird. Wir können es noch nicht genau sagen, wie es genau sein wird, aber es wird wohl so etwa zum Jahreswechsel oder Anfang nächsten Jahres erscheinen.
Ich frage mich jetzt, ob es dann wieder Anmerkungen gibt oder Fußnoten zum Text des Alten Testaments. Ich meine, das ist ja sehr, sehr umfangreich, wenn man das wieder so abdrucken würde. Wie schaut das Layout des Alten Testaments jetzt ungefähr aus? Also was kannst du dazu sagen?
Da kann ich nicht allzu viel zu sagen, weil ich das am Computer gesehen habe. Nur und das wird also Thomas noch überarbeiten, sodass es auch in eine ansehnliche Form geraten wird. Aber es wird sehr viele Anmerkungen geben. Und damit das nicht zu sehr den Lesefluss erschwert, ist also geplant, dass es einen Ergänzungsband geben wird. Also dass der Text nicht unnötig durch Anmerkungen aufgebläht wird, sodass der Lesefluss erschwert wird, sondern dass man dann, wenn man möchte, die Anmerkungen und Erklärungen in einem zweiten Band nachschlagen kann. Was auch den Vorteil haben wird, dass man, wenn man am Bibeltext arbeitet, dass man den Bibeltext und auch die Erklärungen im Ergänzungsband gleichzeitig nebeneinander liegen haben können wird.
So eine Zusammenarbeit über sehr weite Entfernungen ist wahrscheinlich herausfordernd und schwierig. Macht es Sinn, dass man sich für gewisse Fragestellungen trifft, dass man sich persönlich austauscht? Und hast du vor, demnächst wieder nach Kanada zu gehen, um Herbert zu besuchen, um gewisse Sachen zu besprechen? Oder macht das vielleicht auch der Thomas Jettel? Wie schaut da die Zusammenarbeit aus?
Das hat Thomas Jettel gemacht, dass er jetzt öfters in Kanada war und auch wesentliche Dinge mit Herbert wohl ausgetauscht hat. Dann ergänzen oder tauschen wir uns wiederum aus. Und ich bin vor einiger Zeit auch bei Thomas in der Schweiz zu Besuch gewesen, wo wir auch persönlich sprechen konnten, was sehr hilfreich war für die Arbeit. Aber im Regelfall kommen wir sehr gut damit zurecht, dass wir uns mit den heutigen Kommunikationsmitteln, E-Mail oder auch Telefon verständigen, was also sehr gut möglich ist. Und das meiste macht man eben für sich zu Hause am Schreibtisch. Und gelegentlich ist halt so ein Austausch aber auch ganz angebracht.
Besten Dank dir, Achim, für den Einblick in deine Arbeit als Lektor und ich wünsche dir an dieser Stelle Gottes reichen Segen dabei.
Danke, das wünsche ich dir auch, danke.
Dankeschön.
Mikros Dynamis, eine kleine Kraft. Kraft, Kraft,
Kraft. Ich habe den Theologen, Dozenten und Lektor Achim Hähnel getroffen. Im Interview sprachen wir unter anderem über seine Zusammenarbeit mit Thomas Jettel und Herbert Janssen und über das aktuelle Übersetzungsprojekt des Alten Testaments ins Deutsche. Das war Mikros Dynamis für heute mit Alex Schmidt am Mikrofon. Wenn du möchtest, hören wir uns bald wieder. Ich wünsche dir Gottes reichen Segen für deine neue Woche und auch Gottes fürsorgliches Durchtragen, wenn du gerade in Schwierigkeiten stecken solltest. Ich bete für dich. Mach's mal gut. Tschüss.